Regionalgeschichte auf die Ohren. Zum Beispiel Gütersloh.
Guten Tag und herzlich willkommen zur Podcast-Reihe Regionalgeschichte auf die Ohren. Mein Name ist Dr. Greta Ziewes und ich bin im LWL-Institut für Westfälische Regionalgeschichte für die Wissenschaftskommunikation zuständig. Wir behandeln in lockerer Folge in diesem Podcast auch die Forschung am Projekt Gütersloh im 20. und 21. Jahrhundert. Und dazu begrüße ich heute zum Interview Tim Zumloh, wissenschaftlicher Volontär am Institut. Tim und ich duzen uns im Berufsalltag und werden das auch im Podcast zur Hand haben. Tim, im Projekt Gütersloh im 20. und 21. Jahrhundert, Verwandlung in einer Stadt von 1945 bis 2025, bringst du Teile deines Dissertationsprojektes ein, von dem wir auch einen Teil im Folgenden noch vertiefen möchten. Kannst du das kurz umreißen?
Ja, hallo Greta. Ja, vielen Dank. Klar, gerne. Also ich interessiere mich für Stadtbau und möchte aber gerne eine Geschichte des Stadtbaus schreiben. Nicht nur sozusagen als Elitenprojekt, sondern gerne von oben und auch von unten. Das heißt, mich interessieren nicht nur so die Highlights, sage ich mal, Theater oder die Innenstadtgestaltung, sondern auch so ein bisschen die Projekte, die von der Straße gekommen sind. Da picke ich mir so ein paar Sachen raus, wo ich glaube, das sind spannende Geschichten. Eine ist eben das Jugendzentrumsbewegung, die dann sogar noch weiterführt, würde ich behaupten, zu soziokulturellen Zentrum der alten Weberei. Andere Themen sind so Verkehrsgestaltung und mich interessiert auch die Stadtrandbebauung, also vor allem super urbane Projekte wie Blankenhagen hier in Gütersloh. Das erstmal ganz grob und wie gesagt, ich versuche so ein bisschen in der DIS dann Stadtbau sozusagen als soziales, als Sozialgeschichte zu sehen, ne? Sozialer Kampf, als soziale Kämpfe, als Aushandlungsprozess, wo es sowohl darum geht, neue Dinge zu schaffen, als auch vielleicht alte Gebäude umzunutzen und zu erhalten.
Dankeschön. Wir wollen heute reden über die Geschichte der Jugendzentren bzw. des Jugendzentrums in Gütersloh und dabei nehmen wir natürlich die zeitgeschichtliche Perspektive ein. Der Titel des Projekts sagt es ja schon, 1945 bis 2025. Um welche Zeiträume geht es dir genau? Die räumliche Verortung ist die Stadt Gütersloh. Vielleicht könntest du außerdem noch was sagen zu den Quellen, die du nutzt für deine Forschung.
Ja, also erstmal befassen wir uns ja sehr umfangreich mit der Stadtgeschichte Gütersloh gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Und auch ich sozusagen versuche sehr breit daran zu gehen. Also nicht nur zu gucken, wann geht es eigentlich los mit offener Jugendarbeit und Jugendzentrumsforderungen, sondern das Ganze so ein bisschen einzusortieren in die Geschichte, wie gesagt, des Stadtbaus. Das heißt, ich fange wirklich auch in den 50er Jahren spätestens an, genauer hinzusehen und gucken mir an, wie entwickelt sich eigentlich die Stadt. Ne? Und da ist es so, dass diese Zukunftsvision wirklich im Wirtschaftswunder, im sogenannten Wirtschaftswunder, dieser Stadtumbau wirklich ganz entscheidend ist in meinen Augen für das, was dann kommt, auch sozusagen von unten. Man muss sich ja vorstellen, die autogerechte Stadt ist so ein Stichwort, das man immer mal hört, ne? Man geht so ein bisschen davon aus, was man oft liest, ist, dass diese autogerechte Stadt so ein bisschen so eine Zukunftsvision ist, die so ein bisschen so eine moderne Vorstellung und so eine Hoffnung auf eine bessere, besser organisierte Stadt. Was aber so ein bisschen untergeht in meinen Augen ist, dass dieser Stadtbau des Wirtschaftswunders ja vor allem auf Konsum ausgerichtet ist. Ne? Also es ist sozusagen eine hochkapitalistische, auf Konsum getrimmte Stadt, die da gebaut wird nach dem Zweiten Weltkrieg. Das kann man in Gütersloh, glaube ich, ganz gut beobachten. Ne? Du musst dir vorstellen, die reißen das alte Rathaus ab und bauen dafür ein Hertie. Ne? Verkürzt gesagt. Das ist ein bisschen verkürzt gesagt. Die Pläne sind ein bisschen umfangreicher, aber das ist so ein bisschen das, was da übrig bleibt, ne, von diesem Innenstadtplan. Die Straßen werden breiter und jeder hat ein Auto und jeder hat ein Eigenheim. Das ist sozusagen das maximale Konsumniveau, ne, was man sich in so einer Stadt vorstellen kann. Ne? Eigenheim, Auto, Das ist sozusagen die Wirtschaftswunderstadt. Das hat nicht nur zu tun mit Hoffnung auf Moderne und Zukunft und Technik, sondern es hat auch viel damit zu tun, dass da einfach maximal konsumiert wird, ne, und umgesetzt wird und Profite gemacht werden. Ne. Das darf wird oft so ein bisschen vergessen, wenn man auf die Stadtgeschichte blickt. Und dagegen muss man sich erstmal behaupten, wenn man jetzt vielleicht nicht sozioökonomisch so stark ist. Ne. Und genau das passiert in meinen Augen bei den Jugendzentren. Jugendzentren sind dann das sozusagen, was die jungen Leute fordern, ein bisschen als Antwort auf eine Stadt, die eigentlich gar nichts mehr hat, was sie ausmacht. Ne? Man muss sich ja fragen, was macht eigentlich so eine Stadt aus? So, ne? Also wie ist das, sollte Stadtleben sein? Was verspricht man sich von Stadtleben? Ne? Wenn ich morgens aufstehe in meinem Haus am Grünen und in mein Auto steige und zur Arbeit fahre und abends wieder zurück, wo genau lebe ich dann urban? Ne? Was ist da sozusagen städtisches Leben? Da bleibt nicht viel von übrig, so, ne? Auch wenn ich in einer großen Stadt wohne, letztendlich. Ne? Und junge Leute wünschen sich was anderes dann. Ne? Das merkt man, finde ich, sehr stark in den Quellen. Es wird natürlich nicht so umfangreich argumentiert, aber das wird, in meinen Augen ist das der Hintergrund von so einer Sache wie der Jugendzentrumsbewegung. Und das so kann man es eigentlich ganz schön dann nachvollziehen. Und das ist das, was ich meine mit Stadtbau von unten. Ne? Klar haben die Jugendlichen nicht die Gelegenheit, dann ein Jugendzentrum zu bauen. Das ist lange der Plan. Lange wird es geplant, ein Jugendzentrum, also ein großes Kulturzentrum zu bauen in Gütersloh. Das ist natürlich wieder typisch für diese Konsumstadt und für diese Großstadtträume, die man hat.
Sag nochmal kurz, in welcher Zeit bewegen wir uns da? Du hast jetzt angefangen mit den 50er Jahren.
Also die Pläne für dieses große Kulturzentrum, was sozusagen alles vereinen soll, ne? Jugendzentrum und die gesamte städtische Kulturarbeit, die sind so aus den 60er Jahren. Das ist sozusagen genau dieses Denken, ne, dass man im großen Stil was aufzieht, einen großen Ort, wo man alles dann bündelt. Hat natürlich den Nachteil, das ist genau das, was für Jugendliche natürlich dann problematisch ist, dass es lange dauert. Also das ist ein Plan, also die ersten sozusagen Forderungen auf für Jugendzentrensbereitstellung, so kommen dann Antworten, ja, machen wir, aber dauert noch 5, 6 Jahre. So, ne? Und das ist natürlich für so Jugendlichen keine befriedigende Antwort. Und dann löst es sich ganz langsam heraus aus diesem Großkomplex Freizeit- und Kulturzentrum hin zu, okay, wir brauchen jetzt sofort erstmal nur eine provisorische angeblich Lösung für ein Jugendzentrum. Und dann bleibt dieses Jugendzentrum, was dann geschaffen wird, was ein Gebäude ist und was nachgenutzt wird, eine alte Näherei, zentral gelegen. Und die wird dann für über 30 Jahre oder knapp 30 Jahre dann als Jugendzentrum genutzt, was in meinen Augen so eine Art Stadtbau von unten vielleicht, was man so bezeichnen könnte, weil es eben aus dem Bestehenden schöpft. Kein Großprojekt, sondern sofort eine Lösung für die Ansprüche und Anliegen, die dann formuliert werden.
Und wann ist das eröffnet, übergeben worden?
Also hat nochmal eine Vorgeschichte. Also wie gesagt, ist so 69, 70 geht es los mit den Forderungen, dass die Jugend erstmal Räume braucht. Ne? Und dann eröffnen Gütersloher Jugendliche auf eigene Faust so eine kleine Teestube tatsächlich in der Innenstadt. Das ist ganz interessant. Das kann natürlich nicht funktionieren. Also passt vielleicht 30 Leute rein und reicht natürlich nie im Leben für eine Stadt, die dann vielleicht nur so 80.000 Einwohner hat. Ein bisschen weniger, glaube ich. Also natürlich, ja, wie gesagt, kann nicht funktionieren, aber ist halt so ein Befreiungsschlag oder so ein bisschen so ein also ein Zeichen, so wir müssen es einfach selbst machen. Und deswegen ist das natürlich so ein bisschen der Startpunkt. Dann wird es wieder geschlossen, weil es natürlich vorne und hinten nicht reicht. Dann überlegt die Stadt, was machen wir jetzt? Und dann gibt es Proteste und offene Briefe und so weiter und so fort. Und dann wird ein Gebäude frei, direkt in der Innenstadt, was ganz früher mal Redaktionsräume waren von der freien Presse. Und dann sozusagen, als die geschlossen wurden, war es im Keller noch eine öffentliche Toilettenanlage. Und oben die Räume wurden dann genutzt als Jugendcafé, hieß es dann offiziell. Und Jugendliche haben es Jugendklo genannt. Halb liebevoll, halb natürlich verächtlich, weil immer noch nicht ausreichend und zu klein und natürlich nicht schön genug. Und natürlich auch ein bisschen übel riechend manchmal. Und natürlich immer noch nicht das Jugendzentrum, was man sich gewünscht hat. Und dann nach einer längeren Suche und weiteren Protesten, dass es so lange dauert, von Seiten der Jugendlichen kommt dann dieses Haus in der Kaiserstraße, was ja was dann für über 30 Jahre oder für 30 Jahre ist, das Jugendzentrum ist in Gütersloh, was wirklich ein großes Haus ist mit ordentlich, mit zwei Stockwerken und mit ordentlich Platz und auch im Keller. Und wo dann nicht alle sozusagen Wünsche der Jugendlichen erfüllt werden, aber wo dann schon sozusagen erstmal eine Zufriedenheit dann eintritt. Und was, glaube ich, ja, Spuren hinterlassen hat in der Gütersloher Geschichte. Ganz wichtiges Haus, weil das ist das, was ich gerade andeuten wollte. Also genau das ist das, was vorher in dieser Konsumstadt vielleicht verloren gegangen ist. Also offene, freie Räume ohne Konsumzwang, mit Konsummöglichkeiten natürlich, aber ohne Konsumzwang, in dem man sich frei treffen kann, ne? Wo man einfach hingeht, muss nicht mal ein Angebot wahrnehmen, also auch dieses Pädagogische wird dann ja stark zurückgefahren. Das ist ja das, was sozusagen dieses Jugendzentrum auch unterscheidet auf der pädagogischen Schiene sozusagen von der Jugendarbeit davor. Also weder gibt es feste Angebote, noch gibt es Konsum, Druck oder Zwang. Man geht einfach hin, trifft sich da mit Gleichaltrigen oder mit Leuten, die man irgendwie mag. Und das sozusagen ist so ein bisschen für mich auch eine Wiederherstellung von urbanem Leben. Ne? Urbanes Leben, was vorher vielleicht ein bisschen verloren gegangen ist. Oder was es auch gab, aber was halt bedeutete, du sitzt halt, gehst halt mit deinen Freunden zu Hertie, ne? Oder sitzt auf dem Hertie-Vorplatz oder auf dem Kirchvorplatz auf den Treppen, wo du halt auch wieder angefeilt wirst, weil du vielleicht zu laut bist oder zu viel Müll machst oder einfach so den Leuten Angst machst, weil das einfach eine Gruppe ist von Jugendlichen. Das ist das, was du vorher hast. Oder du machst halt, nimmst halt teil an den Angeboten von den Kirchen oder den Gewerkschaften und fühlst dich da wiederum so ein bisschen eingeschränkt. Im Sinne von so einer Vorgabe, ne? Die Jugendzentren überwinden sozusagen beides. So, ne? Die herkömmliche Jugendarbeit und dieses Verlorengehen von Stadt und Urbanität.
Du hattest im Vorgespräch die ganz spannende Geschichte erzählt von dem katholischen Jugendzentrum in Blankenhagen. Das war dann auch in der Zeit 60?
Das war noch ein Tag früher, ja. Also das ist so ein bisschen, das ist eine ganz spannende Geschichte. Das ist so ein bisschen, also es gibt eine Jugendzentrumsbewegung. Diese Jugendzentrumsbewegung geht so Anfang der 70er los und es zeigt sich in, nicht in den ganz großen Städten, aber vor allem in so Mittel- und Kleinstädten dann so eine richtige Bewegung, die irgendwie Jugendzentren fordert. Ne? Das ist was, was dann aufkommt, was wir in ganz vielen Städten sehen, wo deshalb wahrscheinlich, also nicht zu Unrecht, von der Jugendzentrumsbewegung gesprochen werden kann. Das heißt aber nicht sozusagen, dass es in den Städten sowas nicht auch schon vorher gab. Und ich würde argumentieren, dass es das in Gütersloh eben schon vorher gab, nämlich in Blankenhagen, also am Stadtrand, Hochhäuser, Blockbebauung, suburban, das heißt erstmal, also Wohnbebauung, die eigentlich kein eigenes Zentrum hat, keinen eigenen Stadtkern, sondern irgendwie dranhängt am Gütersloh, aber trotzdem 3 Kilometer voll draußen ist und irgendwie ja abhängig von der Stadt, aber trotzdem weit weg und irgendwie ja nur zum Wohnen, ne? Gebaut. Landen dann, wie es dann immer so ist, ne? Migrantinnen, Arbeiterinnen und so weiter. Und sie haben natürlich auch Kinder und Jugendliche, ne, in den Haushalten. Und wo sollen die hin? So, die fangen an, schon Mitte der 60er Jahre ein Jugendheim zu überrennen von der katholischen Jugend. Und da ist das erste Mal, ist es so, dass die Stadt beschließt, wir müssen auch Gelder bereitstellen für Jugendarbeit, die offen ist, ne? Vorher wird das sozusagen, werden diese Subventionen oder diese Zuschüsse, die ausgezahlt werden, werden daran gekoppelt, wie viele Mitglieder hat ein Jugendverband, ne? Wie hoch sind die Zahlen und wie groß ist der Raum, der betrieben wird, ne? Und dadurch errechnet die Stadt quasi, was sie zuschießt, sozusagen finanziell, ne? Und da wird das erste Mal aufgegeben in Blankenhagen, weil Blankenhagen muss dann die katholische Jugend sagen, es geht so nicht mehr. Das sind alles Jugendliche, die sind nicht unsere Mitglieder, werden auch nicht unsere Mitglieder, trotzdem wollen die hier irgendwie rein. Und wir lassen sie auch rein. Aber wir können jetzt nicht mehr sozusagen diese Zuschüsse, weil wir haben extrem hohe Kosten, höhere Kosten, als wir eigentlich dachten. Wir können jetzt nicht mehr sagen, dass das nur so berechnet wird, sondern wir müssen sagen, also wir brauchen also einen Pauschalzuschuss, der höher ist. Ne, der nicht sozusagen berechnet werden kann, sondern der einfach akzeptieren muss, dass wir hier eine offene Einrichtung sind und die Jugendlichen einfach kommen. Und da sieht dann die Stadt zum ersten Mal ein, dass das stimmt, so, dass man Jugendarbeit und Jugendverbände ein Stück weit voneinander auch getrennt betrachten muss, weil das nicht mehr 100% übereinstimmt. Das heißt, es gibt Jugendliche, die kommen in diese Häuser rein, aber nicht als Mitglieder der Jugendverbände, sondern einfach als Jugendliche oder als Kinder auch. Und auch die haben irgendwie ein Recht auf städtisches Geld. So, und da in Blankenhagen noch Jahre, 3-4 Jahre vor der eigentlichen Jugendzentrumsbewegung, die vor allem von jungen Leuten aus dem Gymnasium ja vorangetrieben wird, gibt es dann halt am Stadtrand das Ganze schon mal von migrantischen Jugendlichen, von Arbeiterkids sozusagen, die das alles schon mal irgendwie durchlaufen und es dann auch schaffen und dann natürlich nicht in der Form, dass es sozusagen ein eigenes, ihnen sozusagen weitgehend gehörendes Jugendzentrum gibt, aber die es dann schaffen, dass Gelder bereitgestellt werden, unabhängig von irgendeiner Mitgliedschaft in einem Verband. Und das ist eigentlich auch ein wesentliches Kernanliegen der späteren Jugendzentrumsbewegung. Die wollen keine Mitglieder von irgendwas werden, höchstens von den Mitbestimmungsorganen, die das Jugendzentrum halt selber hat. Aber die wollen nicht Mitglied werden der Gewerkschaft oder der katholischen Jugend oder der evangelischen Jugend, sondern die wollen einfach einen freien Ort haben zum Hingehen.
Das war sehr früh dann, ne? Mitte der 60er, offene Jugendarbeit, war ja wirklich ein neues Konzept. Ist Gütersloh dann quasi vorangegangen? Oder war relativ früh? Ich ziele auf was anderes ab. In den vorherigen Folgen, zum Beispiel Gütersloh mit Christoph Lorke und mit Johanna Gehlhardt, da hat sich so ein Bild von Gütersloh immer wieder herausgeschält als eine gut bürgerliche Stadt mit einem sehr gut bürgerlichen Verständnis, sauber, ordentlich, starke Wirtschaft, also eine hohe Wirtschaftskraft, pietistische Tradition, durchaus im Unterschied zu anderen Städten oder anderen Entwicklungen in der Bundesrepublik. Würdest du Gütersloh als ein Sonderfall einordnen oder würdest du sagen, es ist eigentlich so wie im Rest der Republik oder zeigt sich das in deinen Untersuchungen zum Jugendzentrum auf oder zeigt sich da was anderes?
Also Sonderfall eher nicht. Natürlich gibt es lokale Besonderheiten und das ist auch gerade unsere Aufgabe und auch das, was wir gerne machen wollen, das herauszuarbeiten. Aber also es ist ein bisschen sozusagen, es gibt ja zwei Projekte. Also das eine ist sozusagen meine Promotion, wo ich selber sozusagen forsche für mich. Das andere ist der Jubiläumsband für Gütersloh. Und diese beiden Projekte haben so ein bisschen widersprüchliche Ziele. Also während der Jubiläumsband natürlich, da möchten wir gerne vor allem den Leuten ihre Geschichten erzählen und den Leuten ihre Geschichten in Erinnerung rufen. Und Gütersloherinnen zeigen, wie Gütersloh geworden ist, was es ist. Jetzt in der Promotion bin ich stärker theoretisch und überlege, was kann ich aus Gütersloh ableiten für Stadtgeschichte, ne? Und Stadttheorie vielleicht sogar auch so ein bisschen. Ne? Ja, also Gütersloh hat insofern natürlich viel zu bieten. Irgendwie gerade weil es wirtschaftsstark ist, gibt es einfach auch viel Budget, was verhandelt wird und viele Möglichkeiten. Ne? Das macht es gerade noch spannender. Gibt's viel, also klar gibt es auch so eine Art Spardiktat und Sparnarrativ, das immer wieder bemüht wird, das ja auch gerade schon angesprochen, pietistisch ist vielleicht so ein bisschen das, die Tradition und da wird jetzt nicht mit vollen Händen das Geld rausgeschmissen, also natürlich nicht, also manchmal ja, aber eher nicht für Jugendliche zum Beispiel. Ja, und also das Spezielle an Gütersloh ist auf jeden Fall die Wirtschaftskraft, aber man darf nicht vergessen, also wir stehen natürlich noch gerade ein bisschen am Anfang, was Zeitgeschichtsschreibung angeht, so für die 70er und vor allem für die 80er Jahre, dann 90er Jahre. Man darf nicht vergessen, dass sozusagen nicht ganz Deutschland Ruhrgebiet ist. Ne? Also wir gehen sehr stark, die Forschung zum Ruhrgebiet hat sehr stark so diesen nach dem Boom, ne, ist so das Schlagwort, hat glaube ich sehr stark uns allen so ein bisschen, hat uns alle so ein bisschen auf so eine Schiene gesetzt. Und jetzt suchen wir ein bisschen nach dem Boom-Geschichten und natürlich, hier im Haus, Varianten des Wandels, ne? Versuchen wir jetzt ein bisschen den nächsten Schritt zu gehen und sagen, okay, es ist nicht überall Ruhrgebiet, es geht nicht überall bergab, sondern andere kommen ganz gut durch den Strukturwandel. Ist halt das andere Beispiel für die Region oder die Stadt, die besser durch den Strukturwandel kommt. Und insofern typisch für das, was bisher noch nicht so gesehen wurde vielleicht.
Varianten des Wandels, kurzer Einschub, ist der letzte hier erschienene Band von den Forschungen zur Regionalgeschichte, wo eben die Varianten des Strukturwandels behandelt werden aus verschiedenen Perspektiven, schreibe ich dann auch nochmal in die Folgenbeschreibung. Ich würde zuletzt gerne nochmal eingehen auf die ganz unbeliebte Frage, was lernen wir daraus, was erzählt uns das heute, was nehmen wir damit mit. Vielleicht ein Vorschlag, die Wichtigkeit von Jugendarbeit für städtisches Leben oder auch für dörfliches Leben, generell für Leben in einer Gemeinschaft, die wird ja durch Forschungen wie deine schon sehr deutlich und auch der Bedarf an Jugendarbeit und die Geschichte zur offenen Jugendarbeit. Das finde ich tatsächlich ziemlich spannend. Da sehe ich auch einen erheblichen gesellschaftlichen Mehrwert, der da in deiner Forschung drinsteckt, oder? Magst du das noch ausführen?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und also es hat ja zwei Komponenten. Also erstens die Jugendarbeit, und darf man auch nicht vergessen, die Jugendarbeit galt dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg so ein bisschen als Demokratiehoffnung, ne? Also die Alliierten haben da schon versucht, das auch zu fördern, um einfach ja das Nationalistische und das Nationalsozialistische aus den Deutschen rauszukriegen, ne? Also es ist schon natürlich ein ganz wichtiger Eckpfeiler unserer Gesellschaft, dass wir eine gute Jugendarbeit haben. Das ist absolut unverzichtbar. Und hat total auch, sieht man ja auch dann heute, auch total wichtig für alles, was irgendwie mit diesem Schlagwort der Integration zu tun hat. Also es wird dann ja total der wichtige Ort für migrantische Kids, so, ne? Weil es eben, genau das ist, was ich gerade gesagt habe, weil es eben ein Ort ist ohne Konsumzwang, ohne Teilnahmezwang, sondern einfach ein freier Ort. Und damit dann wiederum auch genau das ausmacht, was in meinen Augen eine Stadt sein sollte, ne? Ein Ort, wo man zusammenkommt und wo man sich austauschen kann, wo man nicht nur eben mit dem Auto durchfährt oder zur Arbeit und dann wieder nach Hause ins Grüne, sondern sozusagen wirklich ein Ort für Kollektivität. Und das Zweite ist natürlich, es ist eine Bewegung, ne? Also das heißt, Jugendzentrum, das gab es nicht geschenkt. Das war nicht sozusagen irgendwas, was die Stadt einfach gebaut hat, sondern es wurde wirklich gefordert. Und die Geschichte zeigt, dass der Protest und das Engagement sich wirklich gelohnt hat, ne? Also das ist wirklich in der demokratischen Gesellschaft Sinn macht, sich einzubringen, sich zu engagieren für seine Stadt, dass man da was Tolles erreichen kann. Und wenn das so ein bisschen, wenn das alleine schon, sage ich mal, sowas ist, was man aus meiner Forschung lernen kann, dann wäre ich schon sehr zufrieden.
Lieber Tim, ganz herzlichen Dank für das schöne Interview. War sehr spannend.
Herzlichen Dank fürs Zuhören und ja, alles Gute für den weiteren Podcast. Ich hoffe, es hören ein paar Leute. Grüße an alle Gütersloherinnen und Gütersloher, die vielleicht Lust haben, das zu hören und sich vielleicht auch erinnern. Wir suchen ständig Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, alte Quellen, Flugblätter, was auch immer ihr noch habt zu Hause in den Schränken, holt es gerne raus, sagt uns Bescheid, auch zu anderen Themen. Wir sind immer ansprechbar und freuen uns. Vielen Dank.
Regionalgeschichte auf die Ohren. Zum Beispiel Gütersloh.